ARD. Bevor es losgeht, in diesem Podcast kommen Beschreibungen von Gewalt, psychischen Erkrankungen und Queerfeindlichkeit vor. Passt beim Hören auf euch auf oder hört die Folgen zusammen mit einer anderen Person, wenn euch das belastet.
Hallo, hier ist das Podcast-Team von Der Schrei. Hinterlass uns doch deine Nachricht bitte nach dem Pieps. Dankeschön.
Als wir im Podcast unseren Aufruf gestartet haben, dachte ich, vielleicht haben wir den Anrufbeantworter völlig umsonst eingerichtet. Raphaels Tod ist 35 Jahre her. Wenn ich ehrlich bin, war es sogar ziemlich wahrscheinlich, dass niemand bei uns anruft. Aber dann haben sich gleich mehrere Menschen bei uns gemeldet. Mit Geschichten, die ich, so auf jeden Fall nicht erwartet hätte. In der vorerst letzten Folge dieses Podcasts will ich euch von drei Nachrichten erzählen. Eine, die mir gezeigt hat, wie sehr der Fall Menschen aus der Region beschäftigt. So sehr, dass er sie manchmal bis zu ihrem Tod nicht loslässt. Eine, die mich zu einer besonderen Freundin von Raphael führt und zu der Frage, ob die Polizei vielleicht einen großen Fehler gemacht hat. Und eine traurige Nachricht, die mich noch einmal nach Ulm führt. Das ist Der Schrei, der rätselhafte Fall Raphael Blumenstock. Ein Podcast vom SWR. Mit mir, Chiara Battaglia. Folge 5, Raphaels Geburtstag.
Mein Bruder Walle, der hatte einfach so ein Faible für Verbrechen, kann man sagen. Also in den 90ern. Also für Verbrechensauflösung natürlich, also für Recherche und so weiter.
Die Frau, mit der ich hier spreche, heißt Martina. Und der Hinweis, den sie uns gegeben hat, ist eigentlich gar nicht von ihr, sondern von ihrem Bruder Walle. Der Fall Raphael hat ihn anscheinend ganz besonders interessiert.
Also der kannte ihn auch vom Sehen zumindest. Und er kannte ihn auch von Ulm. Mhm. Vom Ausgehen, von den Clubs, von den Diskos, von den Cafés und so. Mhm. Und deswegen hat ihn das, glaube ich, lange verfolgt.
Martina kannte Raphael auch.
Ich habe ihn in der Schule gesehen. Es war eine kleine Schule, deswegen hat man sich getroffen und auch eben zusammen gegessen und so weiter.
Was für einen Eindruck hat er so auf dich gemacht?
Sehr nett und sehr freundlich, sehr zugewandt und hatte dann halt ab und zu so eigenwillige Verhaltensweisen. Mhm. Er hat zum Beispiel vor sich hingesprochen, stand einfach da, hat vor sich hingesprochen und hat mit sich geredet oder in die Luft geredet und so.
Martina und ihr Bruder kannten Raphael also eher so, wie man Raphael in Ulm halt kennt. Aus der Ferne. Aber als Raphael umgebracht wird, lässt das ihren Bruder einfach nicht los. Auch Jahre später nicht. Immer wieder redet er davon, wer es wohl gewesen sein könnte. Und dann, vor ungefähr 10 Jahren, ruft Walle seine Geschwister zusammen.
Kurz vor seinem Tod, also der Walle, kurz vor seinem Tod hat er bei uns in der Familie mit meinen anderen Brüdern zusammen, haben wir gesprochen und da hat er gesagt, ich weiß, wer den umgebracht hat.
Oh, so, okay. Ja. Walle hat jemanden aus dem Nachbardorf im Verdacht.
Aber er war sich sicher, dass der was damit zu tun hat.
Okay.
Weil der auch so aggressiv ist und weil der Freunde hatte, die so drauf waren. Mhm. Er war extrem homophob. Mhm. Also aggressiv, geschlägert, gemein.
Martina kann einige Geschichten über den Mann erzählen. Wir können sie hier nicht wiederholen, damit der Mann nicht identifizierbar ist. Aber ich kann euch versichern, so wie Martina den Mann beschreibt, möchte man ihm nicht über den Weg laufen.
Und wie kam dein Bruder Walle darauf, dass er es war? Er schien sich ja sehr sicher gewesen zu sein.
Genau, für sich war er sich sicher. Und jetzt habe ich auch nochmal gestern alle eindringlich gefragt. Man war sich dann einig, er hat den über Jahre beobachtet.
Wie genau seine Recherchen ausgesehen haben, hat er seinen Geschwistern nie erzählt. Und Martina sagt auch, bei ihrem Bruder muss man auch ein bisschen aufpassen.
Also mein Bruder hat schon einen Hang gehabt, etwas zum...
Der wollte ja. Dich aufklären.
Ja, und vielleicht auch hat er überpaced, ja. Ich war
ja, so ein bisschen,
ja. Aber er war sich so sicher, dass er zu meinem anderen, also mein Bruder Walle war da schon sehr krank, als er das in der Runde gesagt hat. Mhm. Er hatte Krebs und hat dann zu meinem anderen Bruder gesagt, bitte hol von dem eine DNA-Probe oder guck mal, ob du irgendwas bekommst von dem. Und, und dann hat mein Bruder gesagt, hat recherchiert und hat gesehen, au, der ist ja schon gestorben.
Ja.
Und dann hat er sich noch verstiegen, ja, komm, den buddeln wir aus. So, ja.
Da haben sich die Geschwister zum Glück dagegen entschieden. Letztendlich ist es ein Verdacht, den er hatte, aber so einen ganz konkreten Anhaltspunkt.
Nein. Nee, hat er nicht gehabt.
Martinas Bruder ist vor 8 Jahren gestorben. Wir haben versucht, irgendwas rauszufinden, was seinen Verdacht stützt. Wir haben auch Manuel Köhler von der Polizei Ulm gefragt, ob der Mann in den Ermittlungen aufgetaucht ist. Aber dabei ist nichts rausgekommen. Ob an dem Hinweis also wirklich etwas dran ist, ist am Ende unklar. Doch die Geschichte zeigt, finde ich, noch was anderes. Wie sehr der Fall die Menschen in der Region beschäftigt. In den letzten Wochen sind auch einige auf uns zugekommen, die eigentlich nur mal erzählen wollten. Über Raphael. Auch wenn sie ihn nur flüchtig kannten. Ich finde das auch irgendwie schön. Dass sich nach so langer Zeit immer noch Menschen an ihn erinnern und helfen wollen, den Fall aufzuklären. Die zweite Nachricht, von der ich in dieser Folge erzählen will, ist eine E-Mail.
Okay.
Ich bin gerade mit meiner Kollegin Nele im Studio, als sie bei uns ankommt.
Uns hat jemand geschrieben, eine Mail weitergeleitet. Hier steht... wie wunderbar, dass Sie sich um den Fall Raphael kümmern. Das schwemmt bei mir Erinnerungen hoch. Raphael und ich waren befreundet.
Sie ist von einer Frau, die sagt, dass sie mit Raphael eng befreundet war.
Er war sowas wie meine beste Freundin. Das finde ich schon mal ganz süß. 2 Tage vor seinem Tod sind wir nachts durch die Platzgasse in Ulm in Richtung Münsterplatz gegangen. Da wurde er von 3 jungen Männern übel angepöbelt.
Was? 3 junge Männer. Die einzige Augenzeugin, mit der wir in Folge 3 gesprochen haben, hatte am Tatort auch 3 Männer gesehen.
Oha. Soll ich sie direkt mal anrufen?
Ja.
Ja, hallo.
Hallo, hier ist Chiara. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Gerne. Ich habe so schnell Kerzen angezündet. Das hätte Raphael gefallen und sitze hier am brennenden, lodernden Kamin.
Warum hätte es dem Raphael gefallen mit den Kerzen? Er hatte so einen Hang zum Romantischen, oder?
Ja, er hatte den Hang wahnsinnig zum Romantischen, zum Wunderbaren, zum Schönen, aber auch zum Zerstörerischen. Das war ja so ein Teil seiner Seele.
Wir haben uns entschieden, den echten Namen der Frau nicht zu nennen, um sie zu schützen. Deswegen nennen wir sie hier Sabine. In welcher Beziehung standet ihr denn? Ihr wart sehr eng befreundet, hast du mir geschrieben.
Also, wir waren seelisch eng befreundet. Ich habe ihn leider erst ein halbes Jahr vor seinem Tod etwa kennengelernt. Und seine ausgesprochene kreative Ader, das war es ja, was mich so fasziniert hat an ihm.
Wie hat sich das denn geäußert?
Also zum Beispiel, also nur ein paar Beispiele zu nennen. Raphael, wenn er in tiefer Traurigkeit war, in einer großen Liebeskummerphase, hat er Liebeskummerpartys gefeiert bei sich zu Hause. Er hat alle eingeladen, die Liebeskummer haben. Und dann haben sie so Spiele gemacht. Jeder, der eine Sex hatte, musste über seinen Liebeskummer erzählen. Er hatte so viele Spiele. Und irgendwann mussten alle mal ein Vollbad nehmen, um das von sich abzuwaschen. Ja, da gibt es so viele Geschichten von ihm.
Hat er denn auch mal über seine Motivation gesprochen, was er in den Leuten auslösen wollte? Was hat ihn umgetrieben? Ich bin immer nicht so an seinen Kern gekommen, an seine Persönlichkeit, an seine Gedanken.
Er war einfach ein großartiger Künstler als Mensch, also nicht als Musiker meine ich nicht, sondern als Mensch, indem er immer ohne also Rückschläge zu beachten, immer auf der Suche nach dieser Wahrheit war. Er wollte konsequent auf den Kern der Wahrheit kommen. Das war auch seine provokante Art, die er gehabt hat.
Weißt du, das ist gerade so ein bisschen berührend für mich, weil das ist ja auch letztendlich das, was wir gerade machen. Wir suchen ja auch nach der Wahrheit.
Ja.
Nach der traurigen Wahrheit, was ihm da passiert ist oder warum oder wer ihm das angetan hat. Du hast dich ja bei uns gemeldet. Du hast von einem ganz bestimmten Tag geschrieben, und zwar 2 Tage vor dem Mord.
Ja.
Was hast du da erlebt mit Raphael? Kannst du mir das nochmal erzählen?
Da hat er mich vom Theater abgeholt, eben in seiner doch etwas weiblicheren Aufmachung. Da war er geschminkt mit blauen Augendeckeln und Lippenstift und unmöglichen Ohrringen.
Warum unmöglich? Wie waren die? Wie sahen die aus?
Ja. Naja, so fette Perlenohrringe in seinen Öhrchen drin. Da sind wir dann auch spazieren gegangen, wie so oft, und sind durch die Platzgasse durch.
Die Platzgasse führt genau zu der Stelle auf dem Münsterplatz, wo Raphael nur 2 Tage später tot aufgefunden wurde.
Und dann kamen uns 3 junge Männer entgegen. Einer davon blond. Ich habe gewusst, blond ist eigentlich sein Beuteschema ein bisschen. So blond, stark, männlich. Und jetzt weiß ich nicht, ob er angefangen hat und dem so einen Luftkuss zugeschickt hat. Ja, das könnte sein. Und das sind die stinkesauer gewesen auf ihn. Gerade der Blonde vor allen Dingen. Hat sich also persönlich angegriffen, gefühlt, dass die Schuchtel ihn da so übel belästigt. Und ich habe natürlich die eskaliert, das konnte ich ja gut, und habe ihn geschnappt und wir sind in die andere Richtung wieder zurück. Und es ging auch, aber ich habe natürlich gewusst, es ist hochgefährlich gewesen. Ich habe gemerkt, diese Aggression.
Woran hast du gemerkt, dass es gerade total die Aggressionen da sind?
Ja, in Drohgebärden und rumgeschrien.
Haben die ihn auch als Schwuchtel beschimpft, weil du das gerade gesagt hast?
Ich glaube ja, also sowas in der Art. Schwuchtelig, sich doch nicht anmachen lassen von der Schwuchtel.
Hatten die auch Messer oder sowas dabei?
Das habe ich nicht gesehen, nee. Okay. Das, ich habe aber gemerkt, ich kann sehr gut Stimmungen merken.
Ja.
Und ich habe gemerkt, dass die Stimmung sehr explosiv war. Wie gesagt, ich habe es geschwitzt. Da war was in der Luft.
Das kann natürlich alles Zufall sein. Aber könnten das genau die 3 Männer gewesen sein, die 2 Tage später am Tatort gesehen wurden? Könnten es vielleicht sogar die Täter gewesen sein?
Und nachdem ich dann 2 Tage später oder 3 erst von seinem Tod erfahren habe, habe ich versucht, die Polizei zu kontaktieren. Weil vielleicht ist es ja interessant für sie, da hätte ich sie auch noch besser beschreiben können. Kann ich ja heute nicht mehr nach 30 Jahren. Bin dann auch weitergeleitet worden an den Ermittler bei der Kripo. Und der sagt, ja, weil wahrscheinlich hat er wieder einen Blonden. War ein Blonder dabei? Er hat gesagt, ja, war ein Blonder dabei. Hat er den angemacht? Ich habe gesagt, ich glaube vielleicht. Aber man wollte nicht mal mit mir sprechen. Und dann habe ich gesagt, soll ich vielleicht aufs Präsidium kommen? Haben sie doch noch Fragen? Hat er gesagt, nö.
Sabine sagt, für das, was sie damals gesehen hat, hat sich der Polizist am Telefon einfach nicht interessiert. Also er hat quasi, habe ich das richtig verstanden, dass er gefragt hat, ob Raphael ihn angemacht hat, weil das sein Typ war. Und dann meinte er quasi, ja, dann ist ja klar, dass der sauer oder aggressiv war.
Ja, ja, und so war es in der Art, so war der Tenor, genau.
Aha, das ist ja krass.
Ich war ja auch, wie gesagt, so schockiert, weil ich gedacht habe, das das glaube ich jetzt nicht. Sie können doch wenigstens meine Daten aufnehmen, falls Sie doch noch eine Frage haben oder so.
Ja.
Aber dann hat diese kein Interesse.
Mhm. Weißt du, mit wem du da gesprochen hattest?
Nee.
Es gab damals durchaus natürlich Vorbehalte innerhalb der Polizei, auch innerhalb der Ermittler, gegenüber, nach dem heutigen Sprachgebrauch, queeren Menschen.
Das ist Thomas Ulmer von Felspol Süd, der Interessensvertretung für queere PolizistInnen in Bayern und Baden-Württemberg. Er war selbst mal Mordermittler und er sagt, wenn es um queere Menschen ging, wurde bei der Polizei auch mal nicht so genau hingeschaut.
Das ist die Erfahrung, die wir auch immer wieder gemacht haben, insbesondere in den Jahren, in den 90er Jahren, in den frühen 2000er Jahren, dass Schwulsein nicht den Stellenwert hatte in der Gesellschaft und somit natürlich auch nicht in der Polizei. Aber solche Erfahrungen haben wir natürlich auch gemacht, dass Mordfälle im Bereich, wo es um schwule Männer ging, nicht die Priorität und vielleicht auch nicht so intensiv ermittelt wurde, wie das heute zum Beispiel der Fall ist. Also aus eigener Erfahrung, ich war selber Mordermittler in einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines schwulen Mannes in Stuttgart. Und da wurde mir von Kollegen, wurde mir ganz einfach gesagt, ja weißt, wenn ich da in so ein Lokal gehe, da muss ich ja Angst haben, dass ich angefasst werde. Also da sieht man, welche Vorbehalte zum damaligen Zeitpunkt innerhalb der Polizei auch noch vorhanden waren.
Könnte es also wirklich sein, dass die Ulmer Polizei hier eine Riesenchance verpasst hat, die drei Männer zu finden, die auch am Tatort gesehen wurden? Und dass der Hinweis ignoriert wurde, weil der Polizist am Telefon Vorurteile hatte?
Hallo, hallo.
Hi, hier ist Chiara.
Hi, Chiara.
Nachdem ich von Sabines Hinweis erfahren habe, wollte ich unbedingt wissen, was Kriminalhauptkommissar Manuel Köhler dazu sagt. Mit dem habe ich die letzten Monate so oft geredet, dass wir irgendwann angefangen haben, uns zu duzen.
Ich brauche bloß kurz ein Blatt Papier, dass ich mal mitschreiben kann. Ich bin soweit.
Also, ich kann dir einmal vorlesen, was sie uns geschrieben hat. Und zwar:
Als ich fertig bin, glaube ich, eine Spur von Ernüchterung in Köhlers Stimme zu hören.
Ja, das ist natürlich schade, dass sie damals so abgewimmelt worden ist. Also eigentlich suchen wir ja genau nach so einer Konstellation,
ja,
im Grunde genommen.
Habe ich mir auch gedacht.
Bevor es dann irgendwo eine Auseinandersetzung gab und die sich dann kurz darauf nochmal begegnet sind. Ja.
Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass es so war, dass die Polizei damals das so abgeschmettert hat, dass... hast du das schon mal gehört oder ist das jetzt gerade das erste Mal?
Also, ich habe in dem Fall jetzt noch nicht aktiv mitbekommen, dass irgendwelche Zeugen abgewimmelt worden sind, muss ich tatsächlich sagen.
Ja.
Ja, gut, es kann natürlich Homophobie war natürlich damals in der Polizei, ich sag mal, das gleiche Thema wie sonst in der Gesellschaft auch, vielleicht sogar noch ein bisschen stärker aufgrund des Chorgeistes oder sowas. Ich weiß es nicht. Nachdem sie dann dem Kollegen wohl auch noch gesagt hat, dass der Raphael die wohl auch noch angemacht habe, weißt, vielleicht hat er dann schon gleich irgendwo für sich auf Stur geschalten. Das ist gut möglich, das will ich jetzt nicht verneinen.
Wenn das alles wirklich so passiert ist, dann hat die Polizei hier eine echte Chance verpasst, den Fall vielleicht sogar zu lösen. Heute. 35 Jahre später sagt Manuel Köhler, Sabines verschwommene Erinnerung wird wohl kaum noch zu irgendwas führen. Es ist Oktober, genauer gesagt der 23. Ein Tag vor Raphaels Geburtstag. Und ich bin in Ulm, vor Raphaels Elternhaus. Mir war immer klar, dass ich am Ende dieser Geschichte noch einmal mit der Familie reden will. Aber was mich heute herführt, hat mit einer traurigen Nachricht zu tun. Raphaels Mutter, Dolores, die ich in Folge 3 besucht habe, ist gestorben.
Die Brüder haben mich zur Trauerfeier eingeladen. Und am Abend vorher treffen wir uns nochmal zum Reden.
So, der berühmte
Tee.
Das sind
ja alle ein Mix, genau, der berühmte Tee. Also wer will.
Ricardo macht erstmal seinen leckeren Schwarztee mit Sahne. Den habe ich auch schon beim ersten Gespräch mit ihm getrunken.
Gut, dann mache ich es aber. Ich bin sehr speziell mit meinem Tee.
Dann mache ich jetzt alle trinkt, bring mir doch auch ein Glas. Dann probier mal.
Ich bin mit allen vier Blumenstockbrüdern im Wohnzimmer und sitze da, wo ich schon vor ein paar Wochen saß. Auf dem gemütlichen Sofa, in das man so ein bisschen einsinkt.
Ich wollte eigentlich nur so ein bisschen Fazit ziehen, weil es wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich nach Ulm komme. Und wollte euch fragen, wie es euch so erging, seitdem wir alle das letzte Mal gesprochen haben, seitdem wir hier bei Dolores waren.
Das war damals schon irgendwie gut, dass wir dann nochmal zusammenkommen und so viel über Raphael. Also den Abend sehen wir, glaube ich, alle positiv.
Sonst hätten wir einfach sowas auch nicht gemacht, ne?
Ja.
Dass wir die alten Familiefilme angucken, dass wir über Raphael reden und die so alte Texte von ihm ausgraben und diese ganzen Sachen. Also insofern war das, die Fotos haben wir auch angeguckt. Und so.
Und auch für meine Mutter war das gut.
Damals hat mir Dolores gesagt, dass sie gar nicht mehr wissen will, wer Raphael umgebracht hat. Das hat auch die Brüder geprägt. Aber jetzt, nach ihrem Tod, sagen sie mir, dass sie es schon gut fänden, wenn die Täter endlich gefasst werden.
Also das Logische ist natürlich, also eigentlich ist es eben, glaube ich, irgendwelche provozierte, vielleicht sogar über eine längere Zeit provozierte, heterosexuelle Männer sozusagen, die gewaltbereit sind. Und diese Gewalt kann geweckt werden, vielleicht durch irgendwelche Provokationen.
Sagen wir mal, wir bekommen den entscheidenden Hinweis nicht. Was würde vor euch bleiben?
Für mich ist halt eben vor allem jetzt so die Komponente, dass die politische Dimension oder so, dass halt eben die Homophobie wieder aufkommt und ich dann halt eben ja, die letzten 20 Jahre für sehr positiv gehalten habe, wo alles liberaler wurde. Mhm. Und dass das wieder aufkommt, ist einfach für mich auch eine sehr schlimme Fehlentwicklung und ich würde mich freuen, wenn halt an dem Fall von Lalle irgendwie auch so die Geister ein bisschen wachgerüttelt würden.
Am nächsten Abend treffen wir uns im Haus der Begegnung in Ulm, in einem großen Saal mit wahnsinnig hohen Decken. Es sieht fast so aus wie in einer Kirche. Immer mehr Menschen kommen rein. Verwandte und Bekannte der Familie. Es sind bestimmt 100 Leute da. Heute ist nicht nur Dolores Trauerfeier. Es ist auch der Tag, an dem Raphaels Vater beerdigt wurde. Und es ist Raphaels Geburtstag. Später will die Familie auch noch gemeinsam auf dem Münsterplatz laufen. Zur Stele, die an Raphael erinnert. Weil Dolores Sängerin und Musikerin war, läuft die Trauerfeier ein bisschen anders ab, als man das vielleicht kennt. Es ist traurig, ja. Aber es ist auch eine Feier. Die Brüder haben die Trauerfeier als Konzert geplant. Bekannte und Freundinnen spielen abwechselnd Lieder, die sie mit Dolores verbinden. Die Brüder und ihre Familien singen ein Wiegelied, das Dolores ihnen früher immer zum Einschlafen vorgesungen hat. Und ein Freund von Eduardo singt Madrid, Madrid, das Dolores besonders schön singen konnte. Madrid, Madrid, Madrid. Und dann, irgendwann, wendet sich Ricardo an die Menge.
Heute ist auch der Geburtstag von meinem Bruder, unserem Bruder Raphael. Und wir wollten deshalb ein Andenken an ihn auch.
Er sagt, wer will, kann mit der Familie noch mit zum Münsterplatz laufen, um da an Raphaels Geburtstag noch mal gemeinsam an ihn zu denken. Am Münsterplatz versammelt sich die Trauergemeinschaft im Kreis um die Stele. Da, wo Raphael vor all den Jahren umgebracht wurde. 28 war er damals. Heute wäre er 63 geworden. Die Menschen um mich herum halten eine Kerze in der Hand. Das Flackern der Flammen erleuchtet unsere Gesichter.
Ja gut, okay, dann nehmen wir auch noch mal einen Moment, um Raphael zu gedenken. Und ja, zurzeit ist es ja wieder auch sehr bekannt geworden, nochmal der ganze Fall hier durch Chiara und das Team vom SWR. Und ja, irgendwie ist das nochmal ins Licht der Öffentlichkeit gekommen. Und ja gut, also in der Familie, besonders von meiner Mutter, das war nie ihr Anliegen. Das war irgendwie nie das, worum es uns ging, weil es wird ja dadurch nicht besser, ne? Aber gut, natürlich wäre es trotzdem gut, wenn das, wenn es da noch, ja. Gut, ich habe auch nicht viel mehr zu sagen. Ich würde einfach sagen, wir nehmen vielleicht eine Schweigeminute.
Die Menschen um mich herum senken den Kopf. Manche machen die Augen zu. Raphaels FreundInnen, Familie, Bekannte. Dann durchbricht ein Glockenschlag die Stille und beendet das Schweigen.
Okay, kannst sie ablegen. Gut, wer möchte, kann einfach.
Nach und nach legen alle ihre Kerzen an der Stele nieder. Und dann überlegen Ricardo und ein paar andere, was Raphael jetzt wohl gemacht hätte. Und irgendjemand schlägt vor, vielleicht könnte man ja was singen.
Ja gut, warum nicht? Dann singen wir halt zum Geburtstag. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, deseamos de todos. Cumpleaños feliz.
Oye, wer sagt was? Ja. Menudo.
Fritz.
Nach und nach gehen die meisten. Ich bleibe noch kurz an der Stele stehen. In den letzten Monaten stand ich oft hier. Normalerweise bemerkt man die Stele auf dem Münsterplatz kaum. Sie steht da, still. Zwischen all dem Trubel. Aber jetzt gerade, in diesem Moment, leuchtet sie über den ganzen Platz. Erhellt von den ganzen Kerzen. Ein bisschen, denke ich mir, sind die Kerzen vielleicht wie der Podcast. Sie machen Raphael sichtbar und tragen vielleicht auch einen kleinen Teil dazu bei, dass das, was ihm passiert ist, nicht in Vergessenheit gerät. Sprecht über Raphael. Teilt den Podcast, wenn er euch berührt hat. Vielleicht ergibt sich daraus ja irgendwann der entscheidende Hinweis. Und dann werden wir zurückkommen, um die Geschichte zu Ende zu erzählen. Wenn ihr Hinweise zum Fall habt, dann ruft uns an. Unter der Nummer 0711 929 11711. Oder schreibt uns eine Mail an podcasts@swr.de. Die Nummer und die E-Mail findet ihr auch in den Shownotes. Eure Hinweise halten wir, wenn ihr wollt, auch gern anonym. Der Schrei. Der rätselhafte Fall Raphael Blumstock ist eine Produktion des SWR.
Host und Autorin bin ich, Chiara Battaglia. Head-Autorin Nele Grund. Recherche Karin Sens, Nele Grund und Michael Riechmann. Redaktion Alexander Gutsfeld und Benedikt Dietsch. Schnitt und Audiodesign Jo Baumann. Komposition und Arrangements Luca Sartori und Frieda Maurer von High Pitch. Komposition der Titelmelodie Raphael Blumenstock, eingespielt von Alvaro Blumenstock. Projektmanagement Ellen Scarlett Messing. Social Media Produktion Florian Rimmele. Technische Leitung Manuel Michalski. Produktionsleitung Katrin Tiefenthaler. Produktionsassistenz Surya Maric. Cover und Grafiken Sandra Armberg. Gesamtleitung Carola Oldenkott und Manuel Dörflinger. Ein besonderer Dank geht an Manuel Köhler, die Familie Blumenstock für ihre liebevollen Erinnerungen und alle anderen, die mit uns für diesen Podcast gesprochen haben. Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Das ist der True Crime Podcast des RBB, den es mittlerweile schon 5 Jahre gibt. Und im selben Feed läuft jetzt ein weiteres Format, Crime History. Serienmörder, Nackttänzerinnen, Hochstapler, Panzerknacker, Bombenleger und Gentleman-Gauner. Bei Crime History erzählen die Hosts Jana Falkenstein und Florian Prokop wahre Kriminalfälle aus Berlin und Brandenburg der 1920er und 30er Jahre. Immer anhand der alten Ermittlungsakten, Verhörprotokolle und Tatortfotos. Und immer mit der Expertin auf diesem Gebiet, Kriminalhistorikerin Regina Stürikow. Dieser Podcast ist wie Babylon Berlin zum Hören. Crime History erscheint alle 2 Wochen, immer sonntags im Wechsel mit Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, in der ARD Audiothek, auf dem RBB YouTube-Kanal und in eurem Podcatcher.